Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Der Traum der glitzernden Welt der Reichen und Schönen als Model, Showgirl und Schauspielerin wird für Anja Golchinowska zum Albtraum. Aus der Hölle gerettet, so beschreibt sie ihren Lebensweg in einem Buch. Wie sie zum lebendigen Gott gefunden hat, davon gibt sie heute Zeugnis. Hören Sie jetzt Ihre Lebensgeschichte, die wir für Sie in der Gebetsstätte Marienfried aufgezeichnet haben.
Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte diesen Abend beginnen mit einem Ave Maria zur Mutter Gottes.
Ave Maria.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Okay.
Gut.
Allora, io non vi posso promettere,
ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, hier hinter diesem Tisch stehen zu bleiben den ganzen Abend, denn ich habe es nicht gern, wenn eine Mauer zwischen mir und den Menschen ist, aber ich probiere es. Es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Vielleicht wird heute, sicher eigentlich wird heute jemand hier weinen, aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr auch lacht. Meine Geschichte ist die Geschichte von vielen Menschen. Nur wenn ich euch meine Vergangenheit erzähle, können wir verstehen, was Gott in unseren Herzen fähig ist zu tun. Es kann sein, dass ich heute Dinge sage, die für manche unangenehm sind, aber es sind die Wahrheit. Ich bin in einem Polen geboren, das vom Kommunismus her arm und grau war.
Una Polonia comunista, grigia, dove non c'era niente, molto povera. Ho vissuto in Polonia per 16 anni.
Ich habe 16 Jahre in Polen gelebt. Und dann 14 Jahre in Italien. 3 Jahre habe ich in einem Kloster gelebt mit Schwestern, davon 2 in Medjugorje. Dann haben mir die Schwestern meinen jetzigen Mann vorgestellt und vor einem Jahr habe ich in Italien geheiratet. Als ich in Polen, in diesem armen Polen geboren bin, war ich ein sehr glückliches Kind, denn ich hatte Eltern, die mich liebten. Aber mit 4 Jahren hat dieses Glück aufgehört, denn meine Schwester ist geboren. Und von diesem Tag an musste ich mit ihr meine Spielsachen, meine Kleider teilen, aber vor allem die Liebe meiner Eltern. Und so bin ich ein zurückgezogenes Kind geworden. Als ich 10 Jahre alt war, starb mein Vater, denn er war Alkoholiker. Aber er hatte ein großes Herz. Nur er hatte sicher auch Träume, die er nicht verwirklichen konnte, und so hat er sie ertränkt in seinen Flaschen von Wodka. Als er gestorben war, hat meine Mutter begonnen, Männer nach Hause zu bringen. Einer dieser Männer hat mich missbraucht. Ich war 10 Jahre alt und ich habe es ihr gesagt, aber sie glaubte mir nicht. Denn oft ist es einfacher, nicht zu glauben. Damit müssen wir dann nicht unsere Fehler als Eltern zugeben. Ich begann, meine Mutter zu hassen, weil sie mich nicht verstand. Ich hasste meinen Vater, weil er nicht mehr da war, und ich begann, die ganze Welt zu hassen. Ich bin von zu Hause weggelaufen und auch von der Schule weggegangen, und meine Freunde waren Freunde, die Drogen gehandelt haben. Wir haben einfach auf der Straße gelebt. Als ich 13 Jahre alt war, hat meine Oma sich entschieden, mich zu adoptieren. Aber einige Wochen später vor dem Gericht hat sie gesagt, nein, sie möchte das doch nicht, denn ich habe mich schrecklich ihr gegenüber verhalten. Ich habe sie ganz schlimm behandelt. Obwohl ich sie die Person war, die ich am meisten auf dieser Welt liebte, habe ich sie so schlecht behandelt, weil ich Angst hatte. Ich hatte die Angst, dass sie mich einmal auch verstoßen wird, verlassen wird. Es ist absurd, aber je mehr ich sie lieben wollte, umso mehr habe ich sie eigentlich schlecht behandelt. Und ich wollte einfach dazu kommen, ihr zu zeigen, dass ich wieder Recht habe und auch sie wird mich verlassen oder verstoßen. Und als sie mir dann gesagt hat, dass sie mich nicht mehr möchte, habe ich mich entschieden, mir das Leben zu nehmen. Ich war 13 Jahre alt. Ich bin im Krankenhaus gelandet und man hat mich gerettet, aber man hat mir gesagt, man möchte mich in eine Erziehungsanstalt bringen und so bin ich aus dem Krankenhaus geflohen. Sie haben mich gesucht von der Polizei, vom Sozialamt, aber ich konnte immer ihnen entfliehen. Und so habe ich gelebt, bis ich 16 Jahre alt war. Dann habe ich Menschen kennengelernt, die mir vorgeschlagen haben, dass ich nach Italien gehen könnte, um dort Modell zu werden. Ich war minderjährig, aber ich hatte nichts zu verlieren und deshalb bin ich weggegangen mit ihnen. Aber ich bin nie in Mailand angekommen. Sie haben mich nach Turin gebracht und ich wurde in einer Garage eingeschlossen, zusammen mit anderen jungen Frauen und man wollte aus mir eine Prostituierte machen. Ich war Polin und habe außer Polnisch keine andere Sprache gesprochen und ich hatte keine Dokumente, weil man sie mir abgenommen hatte. Und unter den Zuhältern war auch der Inspektor der Polizei, so dass sie nicht einmal zur Polizei gehen konnte, weil sie zusammengearbeitet haben. Ich war 17 Jahre alt, als mich ein Klient von dieser Gegend vergewaltigt hat, in Übereinstimmung mit den Zuhältern. Und dann habe ich es geschafft zu fliehen. Ich habe euch das jetzt nicht erzählt, weil ich für euch ein Opfer sein möchte, denn ich fühle mich heute nicht als ein Opfer. Ich glaube, dass das alles in meinem Leben geschehen musste, damit ich heute Abend hier vor euch stehen kann und euch sagen kann, bezeugen kann, dass Gott existiert und dass es nichts gibt im Leben, was man nicht vergeben kann. Ich bin nicht nach Polen zurückgekehrt, weil alle mir gesagt hatten, ich kann in meinem Leben nie etwas Gutes machen. Man hat mir gesagt, dass diese Träume nur für Reiche und Schöne sind. Und ich fühlte mich, ich war weder reich noch schön. Und so habe ich gedacht, ich möchte es ihnen beweisen, dass ich das auch trotzdem schaffe. Nur oft ist es so, wenn du dann endlich deinen Traum verwirklicht hast, wird dir klar, dass er dir doch nicht dieses Glück gibt, das du ersehnt hast. Dann bin ich endlich nach Mailand gekommen und ich kam in diese Welt, die ich erträumt hatte. Reiche Leute, viele Farben und ich dachte mir, jetzt habe ich es gefunden, das ist das Glück. Mit meinem ehemaligen Verlobten waren wir Saint-Tropez, Monte Carlo, alles was ich wollte, konnte ich wirklich haben. Und in den ersten Jahren habe ich dieses Glück, dieses Scheinglück in mich aufgenommen, getrunken. Aber nach einigen Jahren habe ich gespürt, dass mir etwas fehlt. Und ich habe es meinem Verlobten gesagt und er hat gesagt, Anja, ich kann dir alles geben, was du möchtest. Aber eines kann ich dir nicht geben, die Liebe. Und als ich alles hatte, war es genau das, was ich ersehnt habe. Das, was man mit Geld nicht kaufen kann, die Liebe. Also es gibt Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann. Oft denken wir an so etwas nicht. Nach diesem Tag, als mir das bewusst wurde, bin ich in eine Depression gefallen. In Mailand werden viele Drogen genommen. Vor allem in diesem Ambiente des Showbusiness und wenn du da nicht mitmachst, dann kommst du nicht weit. Denn diejenigen, die im Showbusiness arbeiten, der größte Teil nimmt Drogen. Und wenn jetzt jemand da ist, bei dem sie entdecken, dass er Werte in sich trägt, die sie nicht haben, dann ist das wie ein Spiegel für sie. Und sie wollen diesen Spiegel nicht, weil er ihnen ein schlechtes Gewissen macht und man versucht, diese Personen dann zu eliminieren. Nur diejenigen, die bereit sind, Kompromisse einzugehen, können aufsteigen und Erfolg haben. Und ich wusste, um der Welt zu zeigen, dass ich wirklich das schaffe, was ich mir erträumt habe, und Erfolg zu haben, muss ich Kompromisse eingehen. Ich nahm Drogen und oft habe ich in der Nacht nicht geschlafen. Ich konnte nur am Tag schlafen, wenn ich Tabletten genommen habe. Oft bin ich auf allen Vieren am Morgen durch das Zimmer gegangen und habe in den Ritzen des Bodens gesucht, ob noch ein bisschen Kokain vom Tag zuvor übrig geblieben oder runtergefallen ist. Ich habe damit mein Körper und auch mein Gehirn zerstört und es ging so weit, dass ich manches Mal nach einigen Stunden nicht mehr wusste, was ich vor ein paar Stunden getan habe. Und eines Nachts wachte ich auf, denn mein Hund hat gebellt und neben meinem Bett war ein Mann, alt mit einem Bart, der mich anschaute und mit dem Kopf schüttelte. Ich dachte, nach meinem Alkoholkonsum und nach den Drogen habe ich sicher eine Halluzination. Habe das Licht angemacht, aber mein Hund hat immer noch diesen Mann angebellt. Und er war immer noch dort und hat immer noch den Kopf geschüttelt. Er sagte nichts, aber in der Art, wie er mich anschaute, habe ich mich schuldig gefühlt. Er hat nicht gesprochen, aber es war, als würde ich wissen, was er denkt. Und das, was er mir sagte, war:
Anja, ma che stai facendo?
Anja, was tust du?
Poi è svanito.
Und dann ist er verschwunden.
Allora, io non andavo in chiesa.
Also, ich ging damals nicht in die Kirche. Wenn ich einen Priester gesehen habe, wurde es mir übel. Wenn ich eine Kirche sah, bin ich auf die andere Straßenseite gegangen. Ich wusste nichts, weder von Heiligen noch von Erscheinungen. Erst 8 Jahre nach dieser Nacht hat man mir in Medjugorje das Buch eines Heiligen geschenkt. Und auf dem Titelbild dieses Heiligen Buchs war das Foto von diesem Heiligen. Und das war Padre Pio. Und da habe ich ihn wiedererkannt. Auch obwohl ich damals, als er zu mir kam, nicht wusste, dass es Padre Pio war, habe ich begonnen, von diesem Tag an mein Leben zu ändern. Ich habe immer weiterhin in Mailand gelebt. Ich habe meine Arbeit getan als Model und ich hatte Nachbarn wie zum Beispiel Donatella Versace. Vor 5 Jahren hat ein Verleger meine Geschichte, meine Vergangenheit gehört. Und er wollte darüber ein Buch schreiben. Und er sagte zu mir: Gut, wir werden dein Buch, deine Biografie publizieren, aber du musst vorher mit mir nach Medjugorje kommen. Und ich sagte: Gut, er publiziert mein Buch, da kann ich schon nach Medjugorje gehen, auch wenn ich das nicht brauche. Wer von uns braucht Gott, wenn es ihm gut geht? Meistens brauchen wir Gott dann, wenn es uns schlecht geht, dann bitten wir ihn um Gnaden. Also ich bin damals nach Medjugorje gefahren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß oder wer weiß, was Medjugorje ist.
Sapete?
Kennt ihr schon? Okay. Kennt ihr Medjugorje?
Apposto. Sono a casa.
Also bin ich zu Hause hier. So bin ich in Medjugorje angekommen und ich ging zu dem Erscheinungsberg, wo man sagte, dass die Gottesmutter erscheint. Und ich war dort von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr, als die Erscheinung war, aber ich habe weder etwas gehört noch etwas gesehen. Und als alles zu Ende war, ging ich zu meinem Verleger und sagte: Also hier, ich sag's dir, ist alles Betrug. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Hier, das ist alles nur, um Geld zu machen. Reines Geschäft. Und er sagte zu mir, mit einem Frieden, der mir auf die Nerven ging:
Anja,
Anja,
tu ancora non sai, ma dentro tuo cuore già qualcosa è cambiato.
Du weißt es noch nicht, aber in deinem Herzen hat sich schon etwas verändert. Und ich dachte, der ist verrückt geworden. Was weiß der, was sich in meinem Herzen verändert hat? Dann sind wir auf den anderen Berg gegangen, der in Medjugorje ist, der heißt Krishevats. Und er sagte zu mir, wieder der gleiche Verleger, er heißt Diego: Anja, wenn du dort hinaufsteigst, denk an Jesus, denk an Calvaria, denk an seine Wunden. Und ich dachte mir: Mamma mia, wo bin ich da gelandet? Die sind aus der Psychiatrie. Und ich habe dann begonnen, hinaufzugehen und bin bis zur 3. Station gekommen. Aber ich wusste vor 5 Jahren noch nicht einmal, was der Kreuzweg ist. Und da an der 3. Station habe ich mich niedergesetzt, weil es war so anstrengend für mich. Ich war das nicht gewöhnt. In Mailand hatte ich eine Zugefrau, die hat mir sogar die Kleider aufgehängt. Und ich dachte mir: Für was soll ich mich anstrengen, da hinaufzugehen? Ich gehe runter. Und da trinke ein Bier und wenn die anderen zurückkommen, können sie mir erzählen, was sie dort erlebt haben. Und dort habe ich dann eine Stimme gehört. Aber ich bin nichts Besonderes, jemand, der Stimmen hört, sondern es war eine Stimme, die jeder von uns hören kann, jeder, der geboren ist. Nur im Chaos vom Alltag hören wir diese Stimme nicht. Aber während des Gebetes, in der Stille, wenn wir alleine sind, dort ja. Und diese Stimme sagte mir: Anja, jetzt bist du hier, aber wenn du nicht hinaufsteigst, bis oben auf den Berg, wirst du nie wissen, warum du überhaupt hierher gekommen bist.
Tutte le vecchiette, zoppe, malate, che correvano per questo mondo.
Dann habe ich mir die ganzen alten Leute angeschaut, die Kranken, die da hinaufgegangen sind, gekraxelt mit viel Mühe und sie haben sich nicht beschwert. Und ich war da jung und habe mich beschwert. Dann habe ich mir gesagt, nein, also das schaffe ich auch. Ich habe dann einen Rosenkranz in die Hand genommen und habe begonnen, hinaufzugehen. Und ich spürte eine Kraft, die mich wie drängt. Es war nicht meine Kraft, irgendetwas, was mich hinaufdrängt. Ich bin eben oben angekommen dann am Weißen Kreuz und dort bin ich auf die Knie gefallen und habe begonnen zu beten. Aber das war nicht ich, die gebetet hat, denn vor 5 Jahren konnte ich nicht einmal ein Ave Maria beten. Es waren Worte, die wie von alleine aus meinem Mund herauskamen. Und ich habe dort wieder diese Stimme gehört, die sagte, Anja, du musst verzeihen. Du musst allen verzeihen, die dir Schlimmes angetan haben. Und es haben sich mir der Mund geöffnet und aus meinem Mund kamen 3 Worte. Ich verzeihe euch. 3 einfache Worte. Aber probiert es einmal, diese 3 Worte mit dem Herzen zu sagen. Das ist sehr schwierig. Als ich fähig war, diese Worte zu sagen, habe ich gespürt, wie mein Herz, das wie aus Stein war, zersprungen ist. Und ich war ganz leicht. Ich begann zu weinen. Und ich habe die Tränen geweint, die ich seit Jahren immer in mir hatte und nie weinen konnte. Denn ich musste immer alles alleine machen und stark sein. Und ich habe dort festgestellt, dass es nicht so ist. Auch ich bin jemand, der jemand anderes braucht, der mir die Hand gibt, der mir den Weg zeigt, der mich umarmt. Nach dieser Erfahrung wollte ich nicht mehr nach Mailand zurückkommen. Aber sie haben mich zurückgebracht. Ich habe mich nicht mehr zurechtgefunden. Meine Freunde haben mich angerufen und haben mich eingeladen auf eines der schönsten Feste, Fashion Week, haben gesagt, komm, wir gehen, komm mit. Und ich habe gesagt, nein, weißt du, ich habe schon ein anderes Appuntamento. Und ich bin in die Kirche gegangen und habe dort mit Jesus gesprochen, ganz alleine, denn nur dort habe ich diesen Frieden und dieses Glück gefunden, das ich in Medjugorje erlebt hatte. Mein Leben in Mailand war ein Scheinleben. Ich hatte gefärbte Haare, war stark geschminkt, hatte immer Kleider auf der besten hohen Mode an. Ich habe damals Tabletten genommen, illegale Tabletten, um abzunehmen und um Topmodel zu sein. Jetzt seht ihr mich mit 15 Kilo mehr, denn ich habe 3 Jahre bei Schwestern gelebt und sie haben gut gekocht. Und endlich kann ich essen, das, was ich gerne habe. Mein ehemaliger Verlobter gehört zu den reichsten und bekanntesten Familien Europas. Er ist der Neffe des Ex-Premier aus Italien. Wir waren 3 Jahre zusammen und wir hatten Leibgarde, die immer mit uns gegangen ist. Wir hatten Privatflugzeug, wir hatten wirklich einen großen Reichtum. Er war sehr verliebt in mich und wollte mich unbedingt heiraten. Aber ich war jetzt nicht mehr glücklich. Eines Tages habe ich das letzte Mal mit ihm gegessen am Abend, aber ich hatte schon die Koffer gepackt. Und am nächsten Morgen bin ich nach Medjugorje zurückgefahren. Ich hätte sollen nur 10 Tage dort bleiben, denn die Dämonen hören nicht auf, dich zu bedrängen. Ich hatte noch einen Vertrag mit Flavio Briatore, diesem Bekannten von Formel 1-Fahrer, und hätte diesen Vertrag eigentlich einlösen sollen, einen Arbeitsvertrag. Ich habe zusammengearbeitet mit jenen Personen, die sie aufgezählt hat, eben wie Petty. Und mein Vertrag begann am 25. Juni. Wisst ihr, was am 25. Juni ist? Der Jahrestag von Medjugorje. Ist das ein Zufall? Wir Katholiken wissen, dass es im Leben keine Zufälle gibt. Wir haben im Leben immer 2 Wege und Gott lässt uns immer frei, den richtigen zu wählen. Nach 10 Tagen habe ich mich entschieden, dass ich nicht mehr zu der Arbeit zurückgehe und dass sie den Vertrag vernichten können. Und ich habe mich entschieden, bei den Schwestern zu bleiben in Medjugorje. Aber meine Freunde fragten mich, aber was machst du da? Ich habe gesagt, nichts.
Io prego, vado a messa, do da mangiare le galline per le patate.
Bete, ich gehe zur heiligen Messe, ich gebe den Hühnern zu fressen, ich schäle die Kartoffeln. Und sie haben gesagt, dies übergeschnappt. Und ich habe es fast selbst geglaubt, dass ich habe gedacht, ob alles noch in Ordnung ist. Und dann bin ich am 25. Juni eben zu dieser Messe gegangen vom Jahrestag. Da waren vielleicht 60.000 Menschen. Und ich dachte mir, aber wenn ich verrückt bin, sind diese 60.000 Leute alle verrückt. Alle, ihr, die ihr jetzt hier seid, seid alle verrückt, denn ihr glaubt ans Evangelium, ihr glaubt an Gott, ihr sucht die Liebe, ihr sucht die Hoffnung. Und ich habe mich entschieden, wenn das bedeutet, verrückt zu sein, dann möchte ich verrückt sein und ich möchte in Medjugorje bleiben. Am Anfang bin ich ein Monat geblieben. Nach einem Monat habe ich mich zurückgezogen in ein Holzhäuschen und habe für 9 Tage gefastet bei Brot und Wasser. Ich habe den Katechismus dabei gehabt, von dem ich eigentlich überhaupt nichts verstanden habe damals. Und das Tagebuch der heiligen Faustina Kowalska. Nach ein paar Tagen, wo ich kaum etwas gegessen hatte, habe ich so Hunger gehabt, dass mir vorkam, am liebsten würde ich das Holz von der Türe essen. Und da habe ich begonnen, mich zu erfüllen mit dem Wort Gottes, was ich im Tagebuch von der Schwester Faustina gelesen habe. Und erst viel später habe ich dann im Evangelium diese Worte gelesen: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Heute gibt es viele, die mit einem vollen Bauch, aber mit Hunger sterben. Aber wenn wir Gott haben, können wir auch mit einem leeren Bauch sterben, aber wir sterben gesättigt. Und nach ein paar Tagen begann ich, Stimmen zu hören. Und eine dieser Stimmen sagte mir: Anja, lass alles und folge mir. Ich habe gebetet, um gut zu verstehen, ob das wirklich eine Stimme von Gott war. Und ich bin nach Hause gefahren, nach Mailand, und habe alles verkauft, alles hergegeben, was ich hatte. Das Auto, mein Apartment, alles, was ich besaß. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich in Mailand war, nur einen Freund getroffen. Er kam zu mir, war 2 Stunden bei mir, und ich habe ihm ununterbrochen erzählt von meinem Glück, von den Hühnern, von der Heiligen Messe, von den Kartoffeln, die ich schäle, einfach von meinem Glück. Und er hat mich so angeschaut. Und das Einzige, was er mir gesagt hat am Ende:
Anja, ma che ti fanno fumare lì a Medjugorje?
Aber was geben sie dir in Medjugorje da zu rauchen? Weil er hat einfach nicht verstanden. Aber wenn ihr die Liebe Gottes schon einmal erfahren habt, wenn ihr in Medjugorje wart, dann wisst ihr. Wenn ihr dann zurückkommt, dann seid ihr, als wärt ihr high, hättet irgendetwas geraucht und ihr wollt einfach euer Glück weitergeben. Ihr wollt die anderen lieben, ihr wollt die anderen glücklich machen. Und das ist für die Welt von heute nicht normal. Die heilige Faustina sagt, dass es im Leben 2 Wege gibt. Eine große, breite Straße mit Leuten, die tanzen, die keine Probleme haben, denen es gut geht. Und diejenigen, die da tanzen und vorausgehen auf dieser Straße, denen ist nicht bewusst, dass am Ende ein großer Abgrund steht. Und sie fallen alle in die Dunkelheit. Und dann gibt es eine andere Straße, besser gesagt ein kleiner Weg, schmal, voll von Steinen, so ähnlich wie auf dem Krishavats, wo Menschen laufen, die voll sind von Problemen, die Leiden tragen, mit Tränen in den Augen. Die gehen, fallen, aber dann gleich aufstehen und ihren Weg weitergehen. Und am Ende dieses Weges ist ein großer, wunderschöner Garten. Und kaum haben sie die Schwelle dieses Gartens überschritten, verschwinden alle ihre Leiden und Sorgen und sie haben ein Glück für die Ewigkeit. Und ich habe mich gefragt, warum soll ich ein Scheinglück auf dieser Welt leben und dann eine Ewigkeit lang leiden, wenn ich jetzt mich entscheiden kann, einen mühevolleren Weg zu leben, auch mit Leiden und mit einfachen, demütigen Arbeiten, aber so mir das Paradies verdienen kann oder erreichen kann für die ganze Ewigkeit. Als ich bei den Schwestern angekommen bin, ich kam mit hohen Absätzen, ganz mager, und ich habe ihnen gesagt, also wisst ihr, ich helfe euch gern bei allem, nur eines bitte, verlangt nicht von mir, dass ich die Toiletten putze. Und die Oberin sagt zu mir, ach so, also wenn du hier bleiben möchtest, dann bist du von heute ab verantwortlich für alle Toiletten und Bäder, die wir in der Gemeinschaft haben. Und von diesem Tag an musste ich sehr viele Toiletten und Bäder putzen. Aber ich kann es euch schwören, ich habe es mit einem Lächeln getan. Denn ich war mir bewusst, dass alle Mühe, die ich jetzt einsetze und die ich Jesus aufopfere, wie ein Punkt sind, der mir dann hilft, ins ewige Paradies zu kommen. Und da ich viele, viele Stunden in den Bädern verbracht habe, habe ich viel Zeit gehabt zu denken. Und während ich die Bäder geputzt habe, habe ich mir oft vorgestellt, dass ich meine Seele reinige von dem Schmutz, den ich über Jahre mir angeeignet habe. Ich habe in Medjugorje sehr viel gelernt. Aber heute Abend möchte ich euch nur zwei Dinge davon sagen. Verzeihen und lieben. Verzeihen, weil wenn ein Opfer von Missbrauch und vielen schlimmen Dingen, die ich erlebt habe, allen Menschen verzeihen kann, dann kann jeder von euch auch verzeihen. Als ich fähig war, allen zu verzeihen und vor allem meiner Mutter, habe ich dann nach Jahren meine Mutter wieder getroffen und wir haben uns umarmt. Es war, als würden zwei Drähte sich treffen und der Strom würde wieder laufen zwischen den zwei Drähten und eine Lampe angehen. Denn eine Mutter und eine Tochter sind wieder eins geworden, so wie es ursprünglich war. Und ich bin mir bewusst geworden, dass ich meiner Mutter keine Schuld geben darf, denn meine Mutter für das, was sie getan hat oder was sie nicht getan hat, denn auch sie war auch einmal eine Tochter. Sie hatte auch Eltern, die damals vielleicht nicht fähig waren, ihr die Liebe zu geben, die sie gebraucht hätte. Und deshalb konnte sie uns die Liebe nicht geben, die wir verdient hätten. Jedes Mal, wenn ich vor jemandem sprechen darf, sage ich, habt ihr ein Handy?
Allora fatene buon uso.
Also, jetzt nutzen wir es für etwas Gutes. Und wenn ihr heute Abend von diesem Treffen hinausgeht, dann nehmt euer Handy und ruft mindestens eine Person an, mit der ihr nicht mehr sprecht.
Forse da ieri.
Vielleicht seit gestern.
Da una settimana.
Oder seit einer Woche.
Oder tanti anni.
Oder seit vielen, vielen Jahren.
E chiedetele scusa.
Und bittet sie um Verzeihung.
Anche se questa persona vi ha fatto del male,
auch wenn diese Person euch Böses angetan hat, was ihr nicht verdient habt. Denn wenn ihr dieser Person verzeiht, macht ihr es nicht für sie oder für ihn, sondern ihr tut es für euch selbst. Denn auf diese Weise werdet ihr fähig sein, euer Herz zu befreien von unnötigen Gefühlen, wie zum Beispiel nachtragend sein, Hass, die euch dann nicht mehr erlauben, die Liebe Gottes aufzunehmen. Wir bitten jeden Tag um Gnaden. Aber wenn unser Herz voll ist von Abfall, wohin soll Gott die Gnade legen? Da ist ja dann kein Platz. Jeden Tag beten wir das Vaterunser, auch bei der Messe. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Aber denken wir wirklich an das, was wir sagen? Es könnte nämlich gefährlich sein, wenn Gott uns wirklich hört. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Verzeihe uns in dem Ausmaß, in dem wir den anderen verzeihen. Aber wenn wir nicht fähig sind zu verzeihen, wie können wir dann Gott bitten, dass er uns im gleichen Ausmaß verzeiht? Wir beten für den Frieden in der Welt. Aber warum? Wir können die Welt nicht ändern, indem wir beten für irgendwen, was weiß ich wo. Wir müssen sie verändern, indem wir beginnen bei uns, indem wir Frieden machen mit unseren Nachbarn, mit unseren Verwandten, mit dem, was uns nahe steht. Ich kann euch sagen, glaubt es mir, es gibt keinen anderen Weg, um sich von diesem Leiden zu befreien, wenn man nicht verzeiht. Und es gibt keinen anderen Weg, wenn wir einmal ins Paradies wollen, wenn wir nicht verziehen haben. Ich kenne viele Exorzisten, angefangen bei Pater Amort und viele andere. Und oft während des Exorzismus können die Dämonen sprechen und sie sagen, ich möchte nur einen Gott der Gerechtigkeit. Ich will keinen Gott der Barmherzigkeit. Aber es gibt keine Gerechtigkeit, wenn es keine Verzeihung gibt. Das Zweite, was ich in Medjugorje gelernt habe und euch heute gerne sagen möchte, ist, ich habe gelernt, was Liebe ist. Ich hoffe, das gefällt euch jetzt besser. Liebt einander, denn heute leidet die ganze Welt an einem Mangel, an mangelnder Liebe. Wir wollen jeden Tag wissen, wann ist es wohl das letzte Mal, dass wir diesen Zug nehmen müssen, dass wir bei dieser Haltestelle aussteigen. Das letzte Mal, wann wir eine Person umarmen können, die wir lieben. Aber wir wissen nie, wann es das letzte Mal sein wird. Deshalb liebt euch heute, denn wir wissen nicht, ob es morgen zu spät ist. Und wenn es zu spät ist, schenkt Gott nicht eine neue Möglichkeit, sich wieder mit dieser Person zu umarmen oder zu versöhnen. Apropos von Liebe, mich hat nie jemand gelehrt zu lieben. Deshalb hatte ich ein vollkommen falsches Bild, was Liebe ist. Als ich in Medjugorje nach 15 Jahren zur Heiligen Beichte ging, sagte der Priester zu mir, Anja, weißt du, wer Maria Magdalena ist? Wisst ihr, wer Maria Magdalena ist?
Adesso santa, lo sappiamo. Però chi era?
Jetzt ist sie eine Heilige. Aber wer war sie? Eine Prostituierte.
Io pensavo come te.
Ich habe genauso gedacht wie du.
Però in realtà nel Vangelo c'è scritto che era una peccatrice.
Aber im Evangelium steht nur, dass sie eine große Sünderin war und dass sie von 7 Dämonen befreit wurde. Aber ich dachte, sie war eine Prostituierte. Also als der Priester mich fragte, weißt du, wer Maria Magdalena ist? Ich habe gesagt, ja, ich habe gehört davon. Und er sagte zu mir, du bist schlimmer.
Non è che io lavorassi come prostituta.
Nicht, dass ich als Prostituierte gearbeitet hätte, aber ich habe mich so verhalten.
Come la maggior parte delle ragazze di donne oggi.
Wie die meisten Mädchen und Frauen heute.
Perché non avevo rispetto per me, per il mio corpo.
Denn ich hatte keinen Respekt, nicht vor mir, nicht vor meinem Körper. Ich habe Liebe und Respekt gesucht, aber für mich selbst habe ich nicht geliebt und nicht respektiert. Jeden Monat bin ich in den Zeitungen mit einem anderen Mann erschienen. Und jeden Monat dachte ich, es ist die Liebe für das ganze Leben, aber es hat nicht länger gedauert als einen Monat. Und nachdem ich diese heilige Beichte in Medjugorje abgelegt hatte, habe ich eine Gnade bekommen, die Keuschheit, die Reinheit zu leben. Und nach einigen Wochen ist das entstanden, geboren, was jetzt auch hier in Deutschland entsteht. Reine Herzen. Wir geben diese Ringe gratis den Jugendlichen, die mit diesem Ring zu einem Priester gehen können und dort das Versprechen ablegen möchten, bis zum Tag ihrer Hochzeit enthaltsam zu leben. Ich dachte, in Italien werde ich nicht einmal 5 Personen finden, die bereit sind oder die diesen Wunsch haben, so zu leben. Und denn in Mailand hat nie jemand zu mir über Reinheit oder Keuschheit gesprochen. Und ich dachte mir, das leben nur diejenigen, die hässlich sind oder behindert sind und die nicht anders können. Aber es ist mir bewusst geworden, dass es nicht so ist. Es gibt eine verborgene Welt, die diesen Wert heute auch noch lebt, aber sehr verborgen. Nach einer Woche haben sich 500 Jugendliche bereits gemeldet, die dieses Versprechen ablegen wollten, und heute sind es in Italien 9.000. Und diese Jugendlichen haben mir geschrieben, Anja, ich danke dir, dass du diese Initiative gegründet hast, denn ich habe immer gedacht, ich bin allein damit und ich bin die Einzige, die diesen Wert leben möchte. Diese reine Welt existiert, aber sie leben verborgen, denn sie werden von der Welt verlacht. Heute lässt die Welt dich glauben, dass das normal ist, was nicht normal ist. Wenn heute ein Jugendlicher oder eine Jugendliche zu ihrer Freundin geht und sagt, ich gehe in die Kirche, ich bete, dann ist das schon fast so, als hätte sie geflucht. Aber wenn sie heute zu Freunden geht und sagt, ich rauche Haschisch, dann ist das ziemlich normal für viele. Wir haben heute große Häuser, große Autos, aber unsere Familien werden immer kleiner und immer mehr Scheidungen gibt es. Ein Ehepaar scheiden lassen, das ist, als würde man Gott eine Ohrfeige geben. Denn Gott hatte mit diesen beiden ein Projekt vor, einen Plan vor, den er nicht mehr erfüllen kann. Heute ist die stärkste Waffe der Dämonen die Unreinheit, denn er lässt uns glauben, dass die Leidenschaft, die wir spüren, Liebe sei. Aber die Leidenschaft vergeht einmal. Und eines Tages werdet ihr vielleicht wach neben einer Person, die ihr gar nie richtig gekannt habt, denn ihr wart benebelt von der Leidenschaft. Ihr schaut euch an, aber du magst den anderen nicht mehr. Und ihr lasst euch, ihr geht auseinander und wer leidet? Die Kinder, die nicht gefragt wurden, ob sie auf diese Welt kommen können, möchten. Viele Jugendliche, viele Mädchen sagen mir, aber mein Verlobter hat mich als Beweis der Liebe gefragt, dass ich mit ihm ins Bett gehe. Wenn du mich wirklich liebst, musst du es mir zeigen. Du musst mit mir ins Bett gehen. Und dann sehen wir, ob wir füreinander gemacht sind. Aber scherzen wir. Man kann so ausprobieren, ob das neue Fahrrad, das ich mir kaufen möchte, bequem ist oder ob die Schuhe mir passen. Aber man kann eine Person nicht ausprobieren. Sie ist kein Objekt. Also wenn ihr wirklich einen Beweis der Liebe von eurem Verlobten oder eurer Verlobten wollt, geht zu ihr oder zu ihm und sagt, weißt du, lernen wir uns erst einmal besser kennen. Schauen wir, ob wir füreinander gemacht sind. Leben wir die Enthaltsamkeit, die Keuschheit bis zur Ehe. Also, wenn du mich liebst, so wie du es mir sagst, heißt es, dass du mich heiraten wirst. Also haben wir das ganze Leben lang Zeit. Aber hören wir auf, das Ganze zu moralisieren und zu sagen, wenn du nicht so oder so dich verhältst, dann wird dich Gott in die Hölle schicken. Das ist nicht wahr. In die Hölle kommen nur diejenigen, die selbstständig wirklich dort hinein wollen. Gott ist barmherzig bis zum letzten Moment und wartet auf unsere Bekehrung. Und er hat uns die Freiheit gegeben. Also wenn ihr Drogen nehmen wollt, wenn ihr den anderen, wenn du deinen Mann oder deine Frau verraten möchtest, wenn du mit jemand anders zusammenleben möchtest, wenn du Sex haben möchtest vor der Ehe, ihr seid frei, alle. Aber Gott sagt euch, ich liebe dich sehr und ich sage dir, so wirst du nicht glücklich sein. So wirst du nicht das wahre Glück und den wahren Frieden finden, den du suchst. Ich zeige dir den Weg, den richtigen Weg, um glücklich zu werden, aber du bist frei. Also bittet euren Freund, euren Verlobten, eure Freundin, euren Verlobte, lasst uns einander besser kennenlernen, leben wir die Reinheit. Und wenn der andere dir sagt, du bist verrückt und euch lässt und mit einem anderen oder einer anderen zusammengeht, heißt das, dass er euch wirklich geliebt hat? Wenn ihr keine intime Beziehung mit jemandem eingeht und er lässt euch deshalb, heißt es dann, dass er euch wirklich liebt?
Wir haben noch.
Liebt er euch oder nicht?
La vera prova d'amore è la castità.
Der wahre Beweis für die Liebe ist die Keuschheit, die Enthaltsamkeit. Denn nur so könnt ihr sicher sein, dass diese Person euch auch noch in 40 Jahren liebt, wenn ihr vielleicht dick geworden seid und Falten habt. Und euch dann nicht verlässt für eine, die ein bisschen schöner ist oder dünner ist, sondern bei euch bleibt, und euch, weil er euch wirklich liebt. Oder ist er heute nur mit dir zusammen, weil er sich vergnügen will an deinem Körper. Heute bei der Hochzeit zieht man weißes Kleid an und weißen Schleier. Was heißt das? Reinheit. Heute wäre es vielleicht aufrichtiger für viele junge Mädchen, wenn sie in Grün oder in Rot heiraten würden. Ich habe in Champagner geheiratet, denn ich wollte wirklich aufrichtig sein und ich wollte das Weiß denen überlassen, die es wirklich verdienen. Also jetzt sage ich euch, was wahre Liebe ist. Ich hoffe, dass ich niemanden beleidige damit. Heute gibt es in Deutschland viele Diskussionen über bestimmte Dinge. Und viele sagen, dass die Reinheit etwas Altmodisches ist. Und heute gehört Sex zur Liebe und ohne Sexualität kann man nicht leben. Aber ich habe viele Menschen kennengelernt, die wegen Hunger und Durst gestorben sind. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der im Krankenhaus gelegen ist oder gestorben ist aus Mangel an Sex. Ich, mein Mann und 9000 andere Jugendliche in Italien leben noch. Und es geht uns gut. Also nach meinem Zeugnis ist einmal ein Priester aufgestanden, ging zum Mikrofon und sagte zu den Leuten, wisst ihr, warum wir Priester nicht mehr über die Reinheit sprechen? Denn wir sind die Ersten, die es nicht leben. Das sind harte Worte. aber leider für einige Personen wirklich wahr. Also, was ist diese wahre Liebe? Wisst ihr es? Kennt ihr die 10 Gebote? Als Mose gekommen ist, hat er uns 10 Gebote hinterlassen, aber viele von den Leuten, von der Menschheit heute haben sie vergessen. Also als Jesus dann gekommen ist, hat er gesagt, um Gottes Willen, die sind alle verloren, denen muss ich helfen. Aber wenn ich ihnen 20 andere Gebote hinterlasse, daran werden sie sich erst recht nicht erinnern. Also, was hat er gemacht? Er hat uns ein einziges Gebot über die Liebe hinterlassen und ich bin sicher, dass ihr es alle kennt.
5, ma non sei. 5, gliel'ha detto in. Allora, vi dico io come fa il comandamento di Gesù e poi ripetete.
Wie heißt das Gebot Jesu über die Liebe?
E poi abbiamo finito.
Also, ich sag euch, was Jesus gesagt hat über die Liebe. Und dann können wir es wiederholen und dann sind wir auch am Ende. Liebt einander.
Komma. Come io amato voi.
Wie ich euch geliebt habe.
Punkt. Ripetiamo.
Können wir das einmal wiederholen, bitte? Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe. Punkt.
Ancora una volta più forte.
Vielleicht noch einmal, ein bisschen lauter. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Punkt.
Se c'è una via che guarisce, una via che libera, è quella via dell'amore.
Es gibt einen Weg, der euch heilt und der euch befreit. Das ist der Weg der Liebe.
Ma noi oggi ci chiediamo dov'è l'amore?
Aber wir fragen uns, wo ist diese Liebe? Wie ist diese Liebe?
Come faccio a riconoscere vero amore?
Wie kann ich die wahre Liebe erkennen?
E ce lo dice Gesù in questo comandamento.
Und das sagt uns Jesus in diesem Gebot.
Ci dice che amore al primo posto.
Er sagt, die Liebe steht auf dem ersten Platz.
Che vi dovete amare.
Ihr müsst euch lieben.
Che amore più importante di tutto.
Die Liebe ist das Wichtigste von allem.
E ci dice come ci dobbiamo amare.
Und er sagt uns, wie wir uns lieben müssen.
Come io ho amato voi.
Wie ich euch geliebt habe.
E si presenta lui, crocefisso.
Und er zeigt sich euch als Gekreuzigter.
Questo corpo che si dona fino a morire per altro.
Dieser Körper, dieser Leib, der sich hingibt, bis zum Sterben, bis in den Tod für die anderen.
Questo è vero amore. Se voi siete capaci a dare la vostra vita per un'altra persona.
Das ist wahre Liebe, wenn ihr fähig seid, euer Leben für den anderen zu geben.
Oggi si parla dell'amore.
Heute spricht man von der Liebe.
Si balla l'amore.
Man tanzt über die Liebe.
Si canta l'amore.
Man besingt die Liebe.
Si dice che si fa l'amore.
Man sagt, man macht Liebe.
Ma dove non c'è traccia del crocifisso, lì non c'è amore.
Aber wo nicht ein Stück von diesem Gekreuzigten ist, dort ist nicht wahre Liebe.
Lì c'è solo la chiacchiera dell'amore.
Dort ist nur ein Gerede über Liebe.
Lì c'è comandamento sull'amore del serpente.
Dort ist das Gebot der Schlange über die Liebe.
Conoscete il comandamento del diavolo sull'amore?
Kennt ihr das Gebot des Satans über die Liebe?
Conoscete?
Kennt ihr es? Jemand?
Strano.
Eigenartig.
Perché oggi sto comandamento dappertutto.
Denn heute ist dieses Gebot überall.
Sapete che demonio è geloso di Gesù?
Wisst ihr, dass die Dämonen eifersüchtig sind auf Jesus?
E fa di tutto per farci perdere, per fregarci.
Und er bemüht sich in allem darum, dass wir verloren gehen und dass er uns betrügt.
E si è fatto un comandamento sull'amore uguale, identico come quello di Gesù.
Und deshalb hat er sich ein Gebot zusammengestellt, das ganz identisch ist mit dem Gebot Jesu über die Liebe.
Demonio dice.
Der Dämon sagt.
Dappertutto oggi.
Das ist heute überall.
Amatevi gli uni gli altri.
Liebt einander.
Punkt.
Amatevi
con chi volete, dove volete, quando volete.
Liebt einander, mit wem ihr wollt, wo ihr wollt, wann ihr wollt. Es ist egal, ob es Mann und Mann sind, Frau und Frau, es ist gleich, wohin ihr geht. Es ist nicht wichtig, ob ihr damit jemand anderem wehtut. Wichtig ist nur, dass ihr glücklich seid. Das ist das große Gebot der Liebe des Dämons, der uns sagen möchte, wenn du isst und trinkst und genießt, dann bist du glücklich. Aber lasst euch nicht täuschen. Die Person, die Gott euch anvertraut hat, er wird euch einmal fragen, hast du sie zum Weinen gebracht? Hast du sie leiden lassen? Hast du sie schlecht behandelt? Oder gibst du sie mir zurück, schöner, als ich sie dir gegeben hatte, glücklicher und besser, als ich sie dir anvertraut habe?
Grazie di avermi ascoltata.
Danke, dass ihr mir zugehört habt.
Die Applaus waren per la Madonna e per Gesù.
Der Applaus. Der Applaus ist für die Mutter Gottes und für Jesus.
Das war das Lebenszeugnis von Anja Golczynowska, das sie in Marienfried in der Gebetsstätte gehalten hat. Wenn Sie dieses Lebenszeugnis noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.horeb.org, können unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.